möchte uns alle ja, im Namen unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus ganz herzlich auch begrüßen und besonders auch ja, die Kinder ansprechen. Es ist, wie schon erwähnt wurde, ein besonderer Tag für euch. Wir haben ja 5 Gruppen und für manche von euch heißt es, dass ihr in die nächste Gruppe kommt. Meistens sind ja 2 Jahrgänge in einer Gruppe. Und das bedeutet für euch, liebe Kinder, dass ihr etwas gelernt habt, dass ihr vorwärts auch kommt. Für diejenigen, die zur Schule von euch gehen, geht auch ein langes Lernjahr zu Ende. Und auch das ist wiederum so ein Punkt, wo ihr merkt, ja, man hat viel Kraft investiert und der Schuljahr geht zu Ende, es geht vorwärts. Ich komme auch da in die nächste Klasse. Und ich denke, uns ist alles, auch dieses Phänomen, auch bei den Kindern bekannt, dass gerade am Anfang, wenn sie jung sind, dann sind sie so voller Verlangen, wissensdurstig, wie man so sagt, gehen gern auch zur Schule. Und dann kommt irgendwie so eine Phase, wo man merkt, ja, Schule gehen, das ist ja nicht nur irgendwie sich mit Freunden treffen und irgendwelche Dinge machen, die einem wirklich Spaß machen, sondern in die Schule zu gehen heißt wirklich auch lernen, Hausaufgaben machen, wie auch immer. Dann kommen auch noch Prüfungen, Arbeiten dazu, wo man benotet wird und all das gefällt ja einem dann nicht so sehr. Und die meisten wählen eine, glaube ich, sehr erfolgreiche Strategie auch aus, dass sie gezielt für die Arbeiten und für die Prüfungen lernen. Kennt das viele von uns? Ja, so in dieses Kurzzeitgedächtnis, noch Informationen schnell reinbekommen, Hauptsache irgendwie die Arbeit überstehen. So diesen langfristigen oder längerfristigen Blick hat man da eben auch nicht. Aber wie ist es aus der Sicht eines Lehrers? An der Schule haben die Lehrer Lehrpläne und sie möchten einen gewissen Stoff, das heißt ein Wissen, doch weitergeben. Sie machen sich Gedanken, wie jede einzelne Stunde eben gestaltet werden soll, wie sie das Wissen auch weitergeben auch können. Und ich glaube, jeder Lehrer, der hat wirklich diese längerfristige Perspektive, wie kann ich die Kinder, wie kann ich junge Leute für das Leben vorbereiten? Das ist die richtige Perspektive. Ja? Und wie ist es eigentlich auf dem geistlichen Gebiet? Und das sind nicht nur jetzt die Kinder unter uns angesprochen, sondern ein jeder Einzelne. Wir gehen auch in die Schule Gottes. Wir lernen. Und was hier, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist, Gott möchte uns nicht nur Wissen vermitteln, sondern Gott arbeitet an unserem Herzen. Er arbeitet viel, viel tiefer, ja? Sondern er sieht ja unser Herz und er möchte dieses Herz, das auf Abwägen ist, dazu bringen, durch seine Liebe, dass der Mensch umkehrt, dass der Mensch neues Leben bekommt. Aber dann geht das Lernen weiter. Der Mensch ist in der Schule Gottes und Gott arbeitet an seinem Charakter. Können wir das so bestätigen, die wir in der Schule Jesu sind? Ja? Das ist, denke ich, etwas ganz, ganz auch Natürliches. Und wir wollen heute Morgen in einen Textabschnitt auch reingehen und den finden wir im Hebräerbrief, die 11 Verse. Ich habe aus der neuen Genfer Verse auch es mitgebracht. Wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer bei einem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt, und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich, und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Wenn ihr also in der Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Jesus. Wie sehr wurde er von sündigen Menschen angefeindet und wie geduldig hat er alles ertragen. Wenn ihr euch das vor Augen haltet, werdet ihr nicht den Mut verlieren. Bisher habt ihr den Kampf gegen die Sünde, den wir alle zu führen haben und in dem auch ihr steht, noch nicht das Leben lassen müssen. Außerdem dürft ihr jenes ermutigende Wort in der Schrift nicht vergessen, das an euch als Gottes Kinder gerichtet ist. Mein Sohn, heißt es dort, lehne dich nicht dagegen auf, wenn der Herr dich mit strenger Hand erzieht. Lass dich nicht entmutigen, wenn er dich zurechtweist. Denn wen der Herr liebt, den erzieht er mit der nötigen Strenge. Jeden, den er als seinen Sohn annimmt, lässt er auch seine strafende Hand spüren. Wenn ihr also Nöte durchmachen müsst, dann seht darin Gottes Absicht, euch zu erziehen. Er macht es mit euch wie ein Vater mit seinen Kindern. Oder gibt es einen Sohn, der von seinem Vater nicht mit strenger Hand erzogen wird? Mit allen seinen Kindern ist Gott auf diese Weise verfahren. Wenn er euch nicht erziehen würde, würde das heißen, dass ihr gar nicht seine rechtmäßigen Kinder seid. Und überlegt euch auch Folgendes. Unsere leiblichen Väter haben uns mit der nötigen Strenge erzogen und wir hatten Respekt vor ihnen. Müssen wir uns dann nicht noch viel mehr dem Vater unterordnen, der allen Wesen Geist und Leben gibt? Denn sich ihm unterzuordnen bedeutet wahres Leben. Unsere leiblichen Väter haben uns nur eine verhältnismäßig kurze Zeit erzogen, und zwar so, wie es ihren Vorstellungen entsprach. Gott aber weiß wirklich, was zu unserem Besten dient. Er erzieht uns so, dass wir an seiner Heiligkeit Anteil bekommen. Mit strenger Hand erzogen zu werden tut weh und scheint zunächst alles andere als ein Grund zur Freude zu sein. Später jedoch trägt eine solche Erziehung bei denen, die sich erziehen lassen, reiche Früchte. Ihr Leben wird von Frieden und Gerechtigkeit erfüllt sein. Und ich habe den Leitgedanken für heute Morgen aus dem 6. Vers entnommen. Da heißt es so, den wen der Herr liebt, den erzieht er. Der Gedanke ist Gottes liebevolle Erziehung. Und ich habe diesen längeren Abschnitt uns vorgelesen, dass wir wirklich die Zusammenhänge auch besser verstehen. In den ersten drei Versen wird uns der Kampf des Glaubens auch beschrieben. Und wir sollen in diesem Kampf auf Jesus auch blicken. Und in dem 4. Vers geht der Hebräerbriefschreiber dazu ein, dass er sagt, der Kampf des Glaubens, er hat eine besondere Facette, ein besonderes Merkmal, und zwar, das ist auch ein Kampf gegen die Sünde. Und ab dem 5. Vers fängt er dann an, diesen Gedanken auszubauen, ihn zu untermauern und zeigt uns wirklich die liebevolle Absicht, die liebevolle Erziehung auch mit uns. Und natürlich, wir sind Menschen, haben Empfindungen und uns geht es so, wie es auch im 11. Vers beschrieben wurde. Ja? Das heißt, mit strenger Hand erzogen zu werden, das tut weh und scheint zunächst nicht wirklich für uns doch etwas zu bringen. Ja? So, das Fleisch, es sträubt sich in gewisser Weise. Aber der 5. Vers ermutigt uns und sagt, lehne dich nicht dagegen auf, wenn der Herr dich mit strenger Hand auch erzieht. Und warum ist es so? Da gibt jetzt dieser sechste Vers, unser Leitgedanke, auch die Antwort. Weil Gott dich liebt, darum erzieht er dich. In dem siebten Vers geht er dann ein, dass wir durchaus in unserem Leben auch durch Nöte gehen müssen. Und das ist wirklich auch Gottes Absicht, uns auch durch gewisse Widrigkeiten des Lebens auch zu erziehen. In dem achten Vers möchte er uns nochmal vor Augen führen, wir sollten nicht denken, dass es einen persönlich bloß betrifft, sondern es betrifft alle Kinder Gottes auch. Und Gott erzieht seine Kinder, indem er eben an ihrem Charakter auch arbeitet. Und wisst ihr, es ist so etwas Besonderes, auch hier der Gedanke, Gott arbeitet an dem Charakter jenes Menschen, der ja in die Nachfolge getreten ist. Die Nachfolge, es ist etwas Freiwilliges. Und Menschen, die ferne von Gott sind, an ihnen kann Gott nicht an ihrem Charakter arbeiten. Da ruft Gott erst, damit sie in die Nachfolge kommen. Und darum auch dieser Zusammenhang, wenn Gott an uns arbeitet, dann hat er tiefstes Interesse an uns, weil wir eben seine Kinder sind. Und er sagt, in den nächsten Versen geht er auf das natürliche Leben, eine Familie auch ein und sagt, was ist es für ein Vater, der seinen Sohn nicht erzieht? Auch wiederum so ein Gedanke, ja? Das heißt, die Führung, die Erziehung, sie gehört einfach auch dazu. Aber wisst ihr, wenn wir das Ganze auf das Geistliche auch übertragen, wir haben auch in unserer geistlichen Nachfolge, wie soll ich sagen, wenn Gott uns freiwillig in die Nachfolge gerufen hat, dann ist auch die Jüngerschaft, dann ist die Nachfolge auch freiwillig. Und wenn Gott uns in seine Schule nimmt und gewisse tiefe Wege führt, dann ist es auch freiwillig. Und wenn jemand an einem Punkt sagt, mir ist es zu viel, was passiert dann? Dann ist es auch freiwillig. Dann steigt er aus. Aber natürlich müssen wir dazu sagen, dann muss diese Seele auch all die Folgen tragen. Das gehört natürlich auch dazu. Aber das ist eine freiwillige Sache. Und darum merken wir, wie einerseits, ja, Gott sich bemüht um uns, aber von unserer Seite muss auch eine gewisse Bereitschaft auch sein. Und nun wollen wir zwei Erziehungsmethoden, die in diesen Versen enthalten sind, jetzt auch gemeinsam betrachten. Und zwar ist es uns hier in dem siebten Vers auch gesagt, wenn ihr also Nöte durchmachen müsst, dann seht darin Gottes Absicht, euch zu erziehen. Er macht es mit euch wie ein Vater mit seinen Kindern. Oder gibt es einen Sohn, der von seinem Vater nicht mit strenger Hand erzogen wird? Und hier nimmt der Hebräerbriefschreiber eigentlich auf einen alttestamentlichen Vers, den wir jetzt auch gemeinsam betrachten wollen. Und er tut uns noch einmal vor Augen führen, Gott arbeitet an uns genauso, wie es ein Vater mit seinem natürlichen Sohn auch tut. Und dieser Vers, wo der Hebräerbriefschreiber auch Bezug nimmt, den finden wir in dem 5. Mosebrief, Kapitel 8, die Verse 2 bis 5. Denke an den ganzen Weg, den dich der Herr, dein Gott, diese 40 Jahre in der Wüste geleitet hat, indem er dich demütigte, dich prüfte, um zu erfahren, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Er demütigte dich und ließ dich hungern und ernährte dich mit Manna, das du und deine Väter nicht gekannt hatten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Deine Kleider sind nicht veraltet an dir und deine Füße sind nicht geschwollen diese 40 Jahre. So erkennst du ja in deinem Herzen, dass der Herr, dein Gott, dich erzogen hat, wie ein Mann seinen Sohn erzieht. Hier werden uns Verse in Erinnerung gerufen, wo das Volk Israel Rückblick halten soll auf die ganze Wüstenwanderung, wo sie aus Ägypten ausgewandert sind, in Richtung auch des verheißenen Landes Kanaan. Und hier wird so ganz kurz auf einige Punkte, wird auch hier eingegangen. Aber einige Wörter haben uns wahrscheinlich schon aufmerksam gemacht. Ja, dass Gott das Volk Israel führte, erziehte, indem er sie demütigte. Das ist sehr interessant, oder? Wenn uns jemand demütigt, dann ist es ja irgendwie für uns erniedrigend, oder? Wir werden gedemütigt. Das ertragen wir nicht so leicht, ja? Aber Gott hat eine bestimmte Absicht. Wir haben dann noch hier so ein Wort: Gott ließ das Volk hungern, dass sie dann natürlich sich erinnert haben und haben gesagt: Mensch, war das aber in Ägypten schön gewesen. Fleischtöpfe hatten wir, Zwiebel, Knoblauch hatten wir. Warum hat Gott diesen Weg das Volk Israel geführt? Und er sagt so: Er prüfte ihr Herz, ob sie wirklich diesen Ausgang aus Ägypten, was ja das Sinnbild ist, der Ausgang aus der Sünde, ob sie ihn wirklich ernst nehmen oder ob sie sich erinnern sozusagen an dieses Leben in der Welt und auch in der Sünde. Und wisst ihr, in dieser Führung durch die Wüste hat Gott viele Wunder getan. Wenn wir bedenken, die Teilung einmal des Roten Meeres, wie Gott dann das Manna gegeben hat, was wir hier in den Versen gelesen haben, wie Gott die Wachteln gegeben hat. Wenn wir auch, was das Manna anbelangt, wenn wir uns so vertiefen, auch in diese Gedanken, das ist so wertvoll. Gott hat gesagt, 6 Tage sollt ihr sammeln das Manna, am 7. aber nicht. Das heißt, an dem Sabbattag war das Manna dann schlecht gewesen. Oder andersherum. Sie haben unter der Woche sammeln wollen und da ist es schlecht geworden. Aber an dem 6. Tag für den Sabbat ist das Manna nicht schlecht geworden. Das ist wieder so ein Wunder gewesen. Es ist so interessant, dass wenn das Manna liegen geblieben ist und die Sonne rauskam, dann ist das Manna vertaut. Und das gleiche Manna, das so wie kleine Korianderkörner uns beschrieben wird, haben die Israeliten genommen und haben daraus Kuchen gebacken. Und jede Hausfrau, der sich mit Backen beschäftigt, der kann sich jetzt ein bisschen vorstellen, dass die Temperatur beim Backen durchaus etwas höher ist als die Sonne tagsüber, ja, die rausgeht und auf die Körner scheint. Und wisst ihr, das sind alles Wunder, die Gott immer wieder um dem Volk Israel auch vor Augen geführt hat. Wenn wir bedenken, wie Gott ja aus dem Felsen heraus dem Volk Israel Wasser gegeben hat. Auf ein Wort und Wasser war da. Und wozu sollen eigentlich diese Wunder dienen? Diese Erziehungsmethode Gottes mit dem Volk Israel, sie sollte dazu dienen, dass das Volk Israel Vertrauen zu ihrem Gott fasst. Es gibt keine Lage, wo Gott nicht helfen kann. Es gibt keine Sackgasse, wo Gott nicht herausführen kann. Das ist so diese erste Methode, wie Gott seine Kinder führt. Dass wir in all den Nöten, in den Schwierigkeiten unser Vertrauen allein auf Gott auch setzen. Das ist die Erziehungsmethode. Und er gibt es uns in der Theorie bei. Und was macht er dann? Er führt uns wirklich in die Sackgassen hinein. Er führt uns sozusagen durch gewisse Umstände, durch gewisse Nöte, damit wir die Theorie auch im praktischen Leben auch lernen. Der zweite Gedanke wird uns hier in dem 10. Vers auch mitgeteilt. Unsere leiblichen Väter haben uns nur eine verhältnismäßig kurze Zeit erzogen, und zwar so, wie es ihren Vorstellungen entsprach. Gott aber weiß wirklich, was zu unserem Besten dient. Und jetzt ist dieser Gedanke wichtig. Er erzieht uns so, dass wir an seiner Heiligkeit Anteil bekommen. Er hat diese Absicht, das ist eine Erziehungsmethode, dass wir an seiner Heiligkeit Anteil bekommen. Was bedeutet Heiligkeit? Das Wort heilig können wir zum einen übersetzen, dass man etwas Gewöhnliches von etwas Heiligem in dem Sinne trennt. Wir können sagen, dass man etwas absondert, dass man etwas weiht, dass man es abgrenzt auch. Die Heiligkeit, sie ist eine Eigenschaft auch Gottes. Und wir können so sagen, dass die Heiligkeit Gottes, sie geht einher mit der Reinheit auch Gottes, mit der Makellosigkeit. Und wir können so sagen, das ist genau das Gegenteil von der Sündhaftigkeit. Das heißt, wenn wir von der Heiligkeit Gottes sprechen, dann ist es genau das Gegenteil von der Sündhaftigkeit. Und wisst ihr, dieser Vers, denke ich, ist uns doch allen aus Jesaja 59 sehr bekannt. Seht, die Hand des Herrn ist nicht so kurz, dass er nicht helfen könnte, und seine Ohren sind nicht hart geworden, sodass er nicht hört. Aber jetzt kommt ein Aber. Sondern eure Übertretungen scheiden euch und euren Gott voneinander, und eure Sünden verbergen sein Gesicht vor euch, sodass ihr nicht gehört werdet. Das ist genau der Grund, dass der heilige Gott mit dem sündhaften Menschen niemals in dem Sinne zusammenkommen kann. Das geht überhaupt nicht. Und darum ist es auch so wichtig, auch diesen Gedanken zu verstehen, dass, wir singen das in einem Lied, Sünde geht in den Himmel nicht ein. Ja? Sünde geht dort nicht ein. Und darum müssen wir uns fragen, was bedeutet das wirklich für unser persönliches Leben? Da setzt nämlich Gott an mit einer Erziehungsmethode, und er möchte uns zuerst auch beibringen oder vor Augen stellen, wie Apostel Petrus sagt, in dem 1. Petrusbrief 1, Vers 16, denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. So hat sich Gott auch dem Volk Israel, das ist ein Zitat aus 3. Mose 11, sich dem Volk Israel auch offenbart. Und dieser Grundsatz, er ist auch in dem Neuen Testament für die Kinder Gottes genau gleich auch geblieben. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und was bedeutet es nun einmal, dass es heilig doch bedeutet, sich irgendwie absondern, etwas trennen, absondern, ja? Da ist dieser Gedanke in dem 1. Vers unseres Textes. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen auch nimmt. Meine Lieben, das ist dieser erste sozusagen Grundsatz. Wir leben in einer sündigen, gefallenen Welt. Die Sünde umgibt uns. Ja? Die Luther-Übersetzung sagt, sie möchte uns immer wiederum ankleben. Aber was sollen wir tun? Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert und uns von der Sünde trennen. Wisst ihr, das ist nicht, dass ich überlege, irgendwie, wenn ich morgen so in den Tag hineingehe und sage, ja, ich bin mal gespannt, so wie das heute wird, ja, so ob ich das schaffe oder nicht schaffe, oder vielleicht gehe ich auch völlig gedankenlos in den Alltag hinein, sondern dieser Grundsatz bedeutet, wir haben einen festen Entschluss gefasst, uns von der Sünde so weit wie möglich auch fernzuhalten, sich von der Sünde auch zu trennen. Ja? Das ist wirklich ein Entschluss unseres Herzens. Und wir müssen dann nicht im Verlauf des Tages immer wiederum überlegen und Diskussion mit dem Rationalen führen. Ja? Wie weit kann ich eigentlich gehen, dass ich vielleicht gerade noch so, ja, sage ich mal, irgendwie ein Kind Gottes bleibe, dass ich nicht diese Linie übertrete und nicht sündige, aber es ist doch so verlockend, ja, in diese Richtung zu gehen. Ein völlig falscher Ansatz, eine völlig falsche Überlegung. Es ist mehr andersherum. Wenn wir sagen, meine Lieben, dass unser Leben Christus zentriert sein soll, dann bedeutet es, Christus ist in der Mitte. Und wir müssen von der Sünde in die Mitte gehen, zu Christus hin. Das ist die richtige Entscheidung auch unseres Herzens. Aber dann wird uns mit der Heiligkeit Gottes noch etwas erklärt, und das sagt uns der Prophet Hosea. Er sagt so in dem 11. Kapitel, 8. und 9. Vers: Soll ich dich aufgeben, Ephraim? Soll ich dich schützen, Israel? Soll ich nicht eher ein Atma aus dir machen und dich wie Zeboim behandeln? Aber mein Herz ist anderen Sinnes. Meine Barmherzigkeit ist so stark, so dass ich nicht meinem grimmigen Zorn gemäß handeln will, noch Ephraim nochmals verderben werde. Denn ich bin Gott und nicht ein Mensch und bin der Heilige unter dir. Ich werde aber nicht in die Zornglut kommen. Was bedeutet dieser Vers? Er ist der Heilige, wird er hier beschrieben, und gleichzeitig ist Gott ein Gott der Barmherzigkeit. Und darum können wir nicht die eine Eigenschaft gegen die andere ausspielen, sondern das bedeutet für uns, wenn wir einen klaren Schnitt gegen die Sünde, gegen alle Sündhafte auch tun und uns davon fernhalten, so haben wir aber mit dem Sünder, haben wir Barmherzigkeit. Das ist die Erziehungsmethode, die Gott uns in der Heiligkeit beibringen möchte. Klare Kante gegen die Sünde, aber ein großes Herz für Menschen, die ferne von Gott sind. Und nun kommen wir zu dem 11. Vers, der uns sozusagen die Früchte solch einer Erziehung auch mitgibt. Mit strenger Hand erzogen zu werden tut weh und scheint zunächst alles andere als ein Grund zur Freude zu sein. Später jedoch trägt eine solche Erziehung bei denen, die sich erziehen lassen, reiche Früchte. Ihr Leben wird von Frieden und Gerechtigkeit erfüllt sein. Das ist jetzt die Folge, die Frucht, ja, so einer Erziehung. Das heißt, da, wo wir gelernt haben, welche Wege Gott uns auch führen mag, es sind die besten Wege Gottes mit mir persönlich. Ich kann wirklich Gott vertrauen. Und so wie Gott uns am Tag des Heils Frieden geschenkt hat, so möchte der Herr uns, wenn wir in der Schule Jesu uns befinden, auch weiterhin diesen Frieden erhalten. Das ist die Erziehungsmethode Gottes. Denn andersherum, wenn wir nämlich mit der Sünde rumspielen, in die Sünde fallen, dann ist der Friede weg. Und darum müssen wir eine klare Kante gegen die Sünde auch einnehmen, damit dieser göttliche Friede, den wir erhalten haben, auch bewahrt wird. Und der zweite Gedanke, so ein Leben, es wird sich zeigen in dieser Frucht der Gerechtigkeit. Das ist wiederum so ein Ausdruck, hat Gott uns nicht am Tag des Heils gerecht gesprochen durch das Blut Jesu Christi? Ja, natürlich. Er hat uns das weiße Kleid der Gerechtigkeit geschenkt. Und darum geht es jetzt auch in der Nachfolge, wenn wir in der Schule Jesu sind, dass wir dieses weiße Kleid der Gerechtigkeit auch rein erhalten. Matthäus 24 gibt uns eine Gefahr der letzten Tage auch. Matthäus 24, Vers 12. Und weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Merken wir jetzt diese Zusammenhänge? Gottes liebevolle Erziehung mit uns bedeutet Gottvertrauen für seine Wege mit uns, klare Kante gegen die Sünde, aber ein großes Herz für Menschen, die ferne von Gott sind. Dass wir ein Leben führen, das eben durch Gerechtigkeit geprägt ist. Dass wir nicht Menschen ansehen, den einen bevorteilen oder benachteiligen. Dass wir niemand ungerecht behandeln. Denn das trägt eben dazu bei, dass Menschen enttäuscht werden, dass die Liebe auch unter den Menschen, unter dem Volk Gottes, auch darunter auch leidet. Und darum, meine Lieben, ist es auch so wichtig, und so können wir auch das Fazit ziehen. Wir stehen in unserer Nachfolge in dem Kampf gegen die Sünde. Das muss uns, glaube ich, so ganz klar und deutlich sein. Es ist wirklich ein Kampf, und zwar jeder Tag aufs Neue, weil die Sünde eben auch anhaften möchte. Ja? Sie möchte uns irgendwie beschmutzen. Und Gottes liebevolle Erziehung zieht genau darauf ab. Vertraue deinem Schöpfer. Er hat wirklich einen guten Plan mit dir. Mache mit Gott einen Bund, dass du eine klare Kante gegen die Sünde zeigst. Und bitte Gott, dass er dein Herz mit seiner Liebe erfüllen möchte, zu Menschen, die ferne von Gott sind, und die Liebe auch zu allen Kindern Gottes sozusagen auch bewahren möchte. Und wenn wir in dieser Art, meine Lieben, in der Schule Jesu auch verbleiben, dann wird er uns reichlich segnen. Und dann ist es nicht nur eine Theorie, die wir hören, sondern das ist wirklich, eine praktische Übung, wo Gott uns jeden Tag sozusagen herausnimmt und sagt, heute bringe ich dir wieder etwas bei. Und die Frage ist, sind wir bereit, uns so von Gott erziehen zu lassen? Gott möge es einem jeden Einzelnen auch gelingen lassen. Amen.